Mit Sabine Böhler. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Grüße Gott, willkommen zur Lebenshilfe. In der nächsten Stunde richten wir unseren Blick nach Indien. Denn Indien feiert morgen am 15. August seinen Unabhängigkeitstag, der an das Ende der britischen Kolonialherrschaft 1947 erinnert. Gast ist Stefan Teplan von der Caritas International in Freiburg. Er lebte von 2004 bis 2006 nach dem schweren Tsunami in Südostasien in Indien und er bereiste über Tausende von Kilometer aller betroffenen Gebiete. Heute ist er unser Gast und wir sprechen über Indien, dem Land zwischen Armut und Wirtschaftswunder. Stefan Teplan, ich grüße Sie ganz herzlich.
Guten Tag, Frau Böhler.
Herr Teplan, jetzt könnte man ja meinen, Mutter Teresas Arbeit mit den Ärmsten der Armen sei nicht mehr so dringend notwendig. Besser gesagt, die Arbeit der Schwestern von Mutter Teresa. Da Indien in den letzten Jahren einen außergewöhnlich großen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt hat und das Land auch in Bezug auf Bildung enorm aufgeholt hat. Doch die Situation ist immer noch geprägt von ausgedehnter Armut.
Ja, es ist zum einen richtig, was Sie sagen, dass ein enorm großes Wirtschaftswachstum in Indien herrscht und in Indien auf dem Weg ist, zusammen mit China eine der führenden Wirtschaftssupermächte zu werden. Das kann natürlich zu dem Trugschluss führen, dass das ganze Land, die Bevölkerung des ganzen Landes nun von diesem Wohlstand profitiert. Dem ist leider nicht so, denn die Armut ist immer noch sehr groß. Der entstehende Wohlstand beschränkt sich eigentlich nur auf eine ganz kleine Elite von Reichen, von Superreichen. Auch die Wirtschaftsfirmen sind eigentlich nur ganz wenige Zweige, die hier wirklich groß aufsteigen, die Börsenrenner sind. Aber ein Großteil des Landes lebt in Armut. Wenn ich sage ein Großteil, so kann man das in Zahlen ausdrücken. Es ist fast die Hälfte, die in Armut leben, von über 1,1 Milliarden Menschen. Und in extremer Armut, das heißt unterhalb des Existenzminimums oder am Rande des Existenzminimums, sind es nach einer aktuellen Statistik der World Bank derzeit exakt 32,7%. Wir können also sagen, rund ein Drittel der Menschen lebt in extremer Armut. Und wenn Sie bedenken, wie ich vorher auch sagte, dass das 1,1 Milliarden Menschen hat in Indien, so sprechen wir von über 300 Millionen Menschen, die wirklich am Rande des Existenzminimums leben. Und da kann ich jetzt beileibe nicht sagen, Indien ist als aufstrebende Wirtschaftssupermacht nun auf dem Weg zum Wohlstand. Der Wohlstand ist leider einseitig verteilt und die Schere zwischen Arm und Reich klafft noch größer auseinander.
Deshalb wollen wir uns heute besonders den Menschen in Indien zuwenden. Morgen ist der Unabhängigkeitstag, den unsere indischen Mitmenschen feiern. Sie selbst, Herr Teplan, lebten 18 Monate in Indien, anderthalb Jahre in den Jahren 2004, also direkt nach dem Tsunami damals im Dezember bis 2006. Und seitdem gilt Ihr Interesse dem Land, wie ich es immer so schön denke, dem Land der Hitze, dem Land der vielen ungewöhnlichen Düften und Gerüchen und Geräuschen. Nehmen Sie uns doch gedanklich ein Stückchen mit nach Indien, dem Land mit sehr, sehr bizarrer Schönheit auch.
Ja, wenn man so lange in einem Land lebt, lernt man es natürlich schon sehr intensiv kennen. Ich bin auch für diese Erfahrung sehr, sehr dankbar. Ich habe das Land deswegen auch intensiv erfahren können, weil ich nicht nur wie ein Tourist die üblichen Plätze besucht habe, sondern durch meine soziale Arbeit für die Organisation Caritas International gerade an Plätze gekommen bin, zu denen sonst eigentlich kein Mensch kommt, in die hintersten Winkel, die letzten einsamsten Dörfer, wo auch wirklich noch ganz extreme Armut, wie ich das vorher beschrieb, herrscht. Das heißt, ich habe Indien von dieser, möchte ich sagen, traurigen Seite kennengelernt. Ich habe es aber auch von der sehr bunten, lebendigen und sehr positiven Seite kennengelernt. In den Städten herrscht ein ungewöhnliches, starkes Leben. Das beginnt auf den Straßen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Dagegen ist bei uns ist die Champs-Élysées in Paris oder der Stachus in München ein Kuhdorf. Da geht kreuz und quer alles durcheinander. Es ist Lärm, Leben, Lebensfreude auch. unheimlich bunt, weil Sie von Gerüchen sprechen. Es duftet eigentlich alles nach diesen vielen indischen Gewürzen, von denen mit denen die Speisen gewürzt sind. Es ist eine unheimlich vielfältige Kultur, der man im Land begegnet. Insgesamt ein sehr vielfältiges Land. Es ist von mehreren Religionsgemeinschaften, hauptsächlich zwar Hinduisten, aber auch Muslims und Christen, besetzt von verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Und man trifft in jeder Hinsicht eine ungeheure Vielfalt an. Und das hat mich schon auch sehr, sehr fasziniert, muss ich sagen.
Sagen Sie uns vielleicht noch etwas über die Lebensweise der Menschen in Indien. Denn als ich in Indien war, habe ich erlebt, dass sie sehr viel auf der Straße gelebt haben. Und das ist völlig normal. Auf der Straße wurde gekocht, gewaschen. Da wurde sich morgens dann auch die Zähne geputzt und die Haare getrocknet.
Also dass Indien ein sehr bevölkerungsreiches Land ist, das ist an jedem Eck zu spüren. So wie wir in Deutschland uns mal in Ruhe irgendwo an ein grünes Plätzchen oder zurückziehen können oder in den Wald, das gibt es dort gar nicht. Sie finden überall Trauben von Menschen und weil Sie sagen, auf den Straßen. Das Leben spielt sich sehr stark auf den Straßen ab. Bis spät in die Nachtstunden sind Menschen auf den Gehsteigen, unterhalten sich. Das sind soziale Treffpunkte, die Straßen, die Gehsteige. Sind überall dann Teebuden, wo sie dann stehen und sich unterhalten, gemeinsam eine Zigarette rauchen, Musik machen auf der Straße.
Genau, die sogenannten Bidis gibt es in Indien.
Genau, ja. Und auf den Gehsteigen, weil Sie das direkt ansprachen, findet man in jeder Stadt auch diese Pavement Dwellers, nennt man das dort auf Englisch, also die Gehsteigbewohner. Das sind oft allerdings auch Obdachlose, die tatsächlich dort leben. Die haben ihre Kochtöpfe dort, ihre zwei, drei Kleidungsgarnituren, die sie besitzen. Das ist oft alles, was sie zum Leben haben. Und verdienen sich als Tagelöhner, leben aber tatsächlich, als wäre das ihre Wohnung, immer oft auf dem gleichen Gehsteig, ganze Familien, ganze Sippen.
Ja. Also ich habe sogar erlebt, dass sie auf Lehmboden lebten, immer wieder sich neue Pappen besorgt haben, der dann sozusagen der Teppich war. Sehr, sehr ärmlich.
Ja, also mit ganz bescheidenen Mitteln bauen sich diese Leute, möchte ich sagen, in Anführungszeichen, ein Häuschen, ganz oft aus Palmblättern. Es ist ja eigentlich das ganze Jahr mit Ausnahme von einem Monat Regenzeit in Südindien sehr heiß. Das heißt, das genügt, wenn man einen kleinen schattigen Platz hat mit Palmblätterhütten. Und das bezeichnen viele auch als ihr, in Anführungszeichen, Haus. Mhm. Sie haben die Genehmigung, das wäre ja bei uns in Deutschland wiederum nicht möglich, da würde sofort das Ordnungsamt einschreiten, aber dort wird das geduldet. Jeder kann auf dem Gehsteig auch leben.
Und sie mutieren dann zu wahren Lebenskünstlern, dann auch, ja. Wenn man dem Ganzen jetzt mal noch etwas Positives dann auch abbringen möchte.
Ja, das habe ich auch festgestellt. Ich habe ja mit vielen dieser Menschen gesprochen, die kennengelernt und ich muss sagen, trotz der vom Materiellen her etwas bedrückenden Lebensumstände, denen sie ausgesetzt sind, herrscht eine unglaubliche Lebensfreude. Ich habe niemand da erlebt, der da den Kopf hat hängen lassen, sondern die haben mit mir gelacht und von ihrem Leben erzählt und waren da so zufrieden. Sie nehmen ihr Schicksal eigentlich hin und klagen nicht drüber. Also es herrscht wirklich auch eine große Lebensfreude. Auch bei den Armen, bei vielen Armen.
Es ist jetzt schon wieder fast 8 Jahre her, als uns die Nachricht vom verheerenden Erdbeben im Indischen Ozean, das war am 26.12.2004, als diese Nachricht um die Welt ging, insgesamt starben durch das Beben und seine Folgen etwa 230.000 Menschen, über 110.000 Menschen wurden verletzt. Und über 1,7 Millionen Küstenbewohner rund um den Indischen Ozean wurden obdachlos. Herr Teplan, Sie waren dort. Rufen Sie uns vielleicht einfach die Bilder nochmals in Erinnerung, denn auch in den Köpfen der Menschen sind ja die Bilder immer noch präsent bei all den Betroffenen.
Ja, ich denke, Sie sind sogar heute, 8 Jahre danach, noch präsent. Ich habe immer noch sehr viel Kontakt mit vielen Inderinnen und Indern. Und diese Katastrophe, der Tsunami, ist eine der schlimmsten Katastrophen, wenn nicht die schlimmste, die das Land je heimgesucht hat. Und hat die Bevölkerung, zumindest Südindiens, die betroffen war, traumatisiert. Und ein Trauma verschwindet auch nicht nach einigen Jahren. Es gibt in manchen Landstrichen Südindiens kaum eine Familie, die nicht irgendeinen Verlust in der Verwandtschaft zu beklagen hat durch den Tsunami. Der Tsunami hat Lebensumstände der Leute an den Küsten völlig verändert, denn es wurden ihre Häuser oder diese auch Palmblätterhütten, in denen viele gelebt hatten, das war ja für den Tsunami, der hat das ja sofort weggedrückt, alles verloren, ihre Einkommensmöglichkeiten, ihre Fischerboote, größtenteils waren sie ja Fischerfamilien, die an der Küste gelebt haben. Es hat alles im Leben verändert. Und ich war enorm selbst bedrückt, weil mir das selbst sehr unter die Haut ging, wenn ich wirklich mit Hunderten von betroffenen Leuten gesprochen habe und deren Leid erfahren habe. Das kann man sich mit normalen Maßstäben gar nicht vorstellen, wie schlimm diese Katastrophe für das Land war. Auf der anderen Seite hat gerade durch die Hilfe der Caritas das Land auch so viel Hoffnung erlebt, das von außen. Und sehr viel Verwunderung hat dann auch hervorgerufen, dass es von einer anderen Religionsgesellschaft, größtenteils von Christen, kam diese Hilfe, dass sie sagten, dieser Tsunami hat uns zwar viel Leid gebracht, war aber letztlich doch auch ein Segen. Jetzt geht es uns zumindest materiell sehr viel besser als zuvor und nicht nur materiell, denn mit dem Tsunami hat die Caritas auch sehr viele soziale Ungerechtigkeiten beseitigt. Das war gekoppelt mit der materiellen Hilfe. Die Stellung der Frauen wurde verbessert, Ungerechtigkeit im Kastensystem wurden beseitigt. Wohlgemerkt nur punktuell an den vom Tsunami betroffenen Gebieten. Diese Menschen sind jetzt eigentlich privilegiert. Es gibt tatsächlich ein Sprichwort in Südindien, ich sag mal auf Englisch heißt das, Tsunami people are blessed. Die Tsunami-Leute sind gesegnet. Das klingt ein bisschen makaber, aber meint damit, ihnen geht es allen materiell und sozial jetzt besser wie vorher. Deswegen spricht man auch davon in Indien, dass der Tsunami wirklich ein Hoffnungssignal war, trotz allen Leid, das er verursacht hat. Aber das seelische Leid, das muss ich nochmal sagen, das sitzt in den Menschen immer noch drin. Das wird wahrscheinlich nie vergehen. Das ist eine Narbe, eine Wunde, die nie ganz zuheilen wird.
Ihre Erlebnisse und Erinnerungen an die Zeit in Indien, im Südosten, nach dem Erdbeben, die haben Sie niedergeschrieben, Herr Tiplan. Ihr Buch trägt die Überschrift Wave of Hope. Frei übersetzt könnte man sagen, Welle der Hoffnung. Warum dieser Titel? Was drückt da aus?
Ja, zunächst war ja der Tsunami eine Welle der Zerstörung, der sehr großen, massiven Zerstörung. Und durch die Hilfe der Caritas, die dann das Leben der Menschen in allen Bereichen verbessert hat, haben diese Menschen es so empfunden und auch uns von der Caritas so gedankt, dass sie sagt, ihr seid die Hoffnung für uns. Und deswegen haben wir das dann genannt, nach der Welle der Zerstörung kam die Welle der Hoffnung. Dieser Titel geht eigentlich auch zurück auf ein Gedicht eines sehr talentierten 11-jährigen Mädchens in Südindien, im Bundesstaat Tamil Nadu. Das hat ein Gedicht geschrieben, das ein bisschen für Furore gesorgt hat. Das kam in den Medien, kam sogar in CNN, weil das für ein 11-jähriges Mädchen auch sehr reif geschrieben war. Und das hat eigentlich zunächst von der Zerstörung geschrieben und wie ihr Leben traumatisiert wurde. Sie hat ihre Großmutter verloren, das Haus ihrer Eltern wurde zerstört. Und das Meer, das sie immer geliebt hat, hat sie plötzlich gehasst. Und dann hat dieses Mädchen in einem Gedicht sehr schön beschrieben, wie Menschen aus dem Ausland kamen, von Europa, von den USA, wir von der Caritas, die sie dann persönlich kennengelernt hat, und das alles wieder aufgebaut haben und ihr Mut gegeben haben. Und sie hat dann das Gedicht geschrieben, ja, jetzt habe ich wieder Hoffnung und danke dir Gott auch für das, was der Tsunami gebracht hat und beklage mich nicht nur. Und ich habe in Anlehnung an dieses Gedicht eigentlich diesen Titel auch gewählt.
Wir sprechen über Indien zwischen Armut und Wirtschaftswunder. Unser Gast, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, das ist Stefan Tiplan von Caritas International. Er reiste nach Indien direkt nach dem Tsunami 2004. Sein Einsatz dort dauerte über ein Jahr, 18 Monate lebte er in Indien. Seine Erlebnisse und Erinnerungen hat er niedergeschrieben in einem kleinen Buch, Wave of Hope. Herr Tipplan, wenn wir uns heute ausführlich über Indien unterhalten, dann müssen wir sicherlich auch auf das Kastensystem zu sprechen kommen, das sich in den letzten Jahrzehnten zwar sehr verändert hat, aber immer noch in allen Lebensbereichen spürbar ist. Vielleicht zuerst mal die Frage, was hat es mit diesem Kastensystem, mit dem Kastendenken in Indien auf sich? Rufen Sie uns das nochmal in Erinnerung.
Ja, das Kastensystem ist ein seit Jahrtausenden in der indischen Kultur durch den Hinduismus aus den vedischen Schriften kommend System der Unterteilung der Menschen in verschiedene Klassen, in ganz hierarchische Klassen, von denen die einigen privilegiert sind, die oberste Schicht, die Brahmanen, dann kommen die Kshatriya, das ist die frühere Krieger- und Soldatengesellschaft, dann gibt es die Kaste der Kaufleute und die Kaste der Arbeiter. Das sind die vier Hauptkasten. Und die Arbeiterklasse ist schon sehr, sehr tief unten angesehen. Es gibt innerhalb dieser vier Kasten dann noch bis zu 1000 Unterkasten. Und neben diesen Kasten gibt es dann auch noch Menschen, die im Grunde eigentlich so gut wie nichts wert sind innerhalb dieses Wertedenkens. Das sind die Kastenlosen oder wie sie auch genannt werden, die Dalits oder die Unberührbaren. Dieses Kastensystem geht auf eine alte vedische Schrift zurück. Das sind ja die heiligen Schriften des Hinduismus, die vedischen Schriften, und zwar das Buch Rig Veda. Da wird beschrieben in einer Art Schöpfungsgeschichte, wie wir das in der Bibel auch kennen, dass es einen Schöpfergott gab, der die Welt geschaffen hat, der den Menschen geschaffen hat. Und der Rig Veda zufolge hat einen Urmenschen zuerst geschaffen, den sogenannten Purusha. Und aus diesem Urmenschen heraus hat er den Menschen in verschiedene Kasten oder Klassen, Hierarchie, Stufen unterteilt, die ich eben geschildert habe. Und über die Kastenlosen heißt es dann dort, die wurden nicht einmal aus diesem Urmenschen gebildet, sondern nur aus dem Staubabdruck der Füße des Urmenschen. Das heißt, die sind weniger wert als Vieh. So viel ganz grob zu der Geschichte der Entstehung des Kastensystems, die wirklich Jahrtausende alt ist, sich aber bis heute gehalten hat und die ganze Gesellschaft und das Denken der Menschen durchdringt.
Wobei jetzt auch Fachleute sagen, dass die Dalits, wir sagen das im westlichen Sprachgebrauch, dass sie kastenlos sind, die sogenannten Unberührbaren, doch Fachleute sagen, dass sie durchaus schon einer Kaste angehören, nämlich der aller niedrigsten Kaste. Aber wir bleiben jetzt einfach mal dabei, dass Dalits kastenlos sind, nämlich das wirkt sich enorm auf ihr Leben aus.
Ja, die Dalits gehören auch heute noch, trotz gesetzlichen Verbots seit 1988, muss man sagen, aber dieses gesetzliche Verbot nützt in der Praxis gar nichts, gehören sie zu den unterdrücktesten Menschen in Indien. Das sind die Menschen, die in der größten Armut leben, aufgrund dessen keinen Zugang zu Bildungsmöglichkeiten haben, weil in Indien Bildung etwas kostet. Ich denke, da kommen wir vielleicht ein bisschen später noch drauf auf das Bildungssystem. Das sind Menschen, die die einfachsten Arbeiten ausführen müssen für oft 50 Cent bis zu einem Euro pro Tag, müssen die 12 Stunden lang Kanal reinigen, die einfachsten Putzjobs erledigen, Steine klopfen, in Steinbrüchen arbeiten und. Junge Frauen auf den Baustellen den ganzen Tag Steine tragen, solche Geschichten. Die werden also regelrecht versklavt, muss man sagen, und haben ähnlich wie das im Apartheid-System in Südafrika früher war oder früher in den USA, haben in vielen Bereichen der Gesellschaft keinen Zugang zu Wegen zum Beispiel, die andere benutzen. Das ist in einigen Bundesstaaten ganz stark. Ich habe das auch selbst festgestellt auf dem Land. In der Stadt sieht man weniger davon, aber auf dem Land gibt es bestimmte Wege, auf denen die Dalits nicht gehen dürfen oder sie erleiden Gewalt.
Und das ist heute immer noch so, weil offiziell scheint es das ja nicht mehr zu geben und das heißt, dass das Kastensystem weitgehend nicht mehr gelebt wird. Aber in ländlichen Gebieten scheint es immer noch so zu sein, oder?
Ja, nach außen hin heißt das so und das ist etwas, was die indische Regierung sehr ungern zugibt, weil sie sich damit schmückt, dass sie ideale Gesetze hat. Diese Gesetze bestehen eben teilweise nur auf dem Papier. Mhm. Wie gesagt, seit 1988 ist die Diskriminierung von Dalits gesetzlich verboten. In der Praxis funktioniert das leider nicht und das funktioniert auch deswegen nicht, weil die Übertretung dieser Gesetze sprich auch Gewalttaten oder Diskriminierung von Dalits gesetzlich, juristisch nicht geahndet werden. Ich kann Ihnen eine Zahl nennen. Es werden täglich 3 Dalit-Frauen, einer aktuellen Statistik zufolge, vergewaltigt. Es werden täglich auch 3,5 Dalits pro Tag ermordet. Und ganz oft gehen diese Anzeigen, die dann erfolgen, irgendwo im System unter. Das wird von der Polizei oft nicht verfolgt. Mhm. Ich habe auch mit einem Journalisten, der CNN Indien mal gesprochen, der sagte mir auch, das sei verrückt, wie die Medien dort funktionieren. Irgendein kleiner Verkehrsunfall ums Eck wird hoch aufgebauscht und wenn eine Dalit-Frau vergewaltigt wird, dann ist das oft nicht mal eine kleine Meldung wert. Mhm. Weil das Denken der Menschen tatsächlich so ist, ach, das sind nur Dalits, das macht nichts.
Wie setzen sich Menschenrechtsorganisationen dafür ein? Was haben Sie da erlebt? Weil Sie sind von Caritas International, Sie arbeiten ja auch mit anderen Organisationen zusammen.
Ja, Menschenrechtsorganisationen laufen dagegen Sturm und setzen sich sehr stark ein und machen auch sehr viel Lobbyarbeit. Das geht natürlich aber nur schleppend, damit die Rechte der Dalits geachtet werden, weil sie die Organisation Caritas ansprechen und ich für diese Organisation 2 Jahre fast in Indien war, kann ich Ihnen dazu speziell erzählen, dass die Caritas überall, wo sie arbeitet, über die katholischen Pfarreien darauf achtet, dass Dalits nicht diskriminiert werden, sondern ebenso behandelt werden wie alle anderen auch. Nach dem Tsunami beispielsweise, wenn Fischerboote verteilt wurden, die verloren gingen oder Häuser wieder aufgebaut wurden, dann wurden die Dalits genauso berücksichtigt wie alle anderen auch. Und das hat anfangs sehr, sehr viel Widerstand in der Bevölkerung hervorgerufen, weil die sagten, ja, wieso die? Die sind nichts wert. Und das war ein ganz langer Erziehungsprozess, eine Bewusstseinsbildung, die wir machen mussten, damit uns das gelingt, weil wir sagten, unsere Hilfe, auch unsere materielle Hilfe, ist gekoppelt an unsere christlichen Prinzipien. Und nach unseren christlichen Prinzipien sind alle Menschen gleich, gibt es keine Unterschiede in der Person. Eher vielleicht ganz im Gegenteil, hat Christus ja als Meister den Jüngern die Füße gewaschen und gesagt, wer der Niedrigste sein will, wer der Größte sein will, sei der Niedrigste. Und das war anfangs nicht leicht, aber es ist gelungen. Das heißt, in Gebieten, in denen wir gearbeitet haben und auch jetzt arbeiten, Caritas, versuchen wir wirklich, diese Ungleichheiten zu beseitigen und in den Menschen einen Bewusstseinsprozess zu bilden. Bei einem Land mit über 1,1 Milliarden Menschen geht das natürlich nicht überall auf einmal, aber es ist in Bewegung.
In Indien leben etwa 1,4% Christen. Davon im Bundesstaat Kerala etwa sind 1/4 aller Menschen Christen. Und selbst diese Tradition des Kastenwesens macht auch vor der christlichen Bevölkerung nicht Halt, wie Sie mir gestern schon erzählt haben. Inwiefern?
Ja, das ist etwas, was mich auch sehr verwundert, muss ich sagen, bis auch befremdet hat. In der katholischen Kirche ist bei sehr vielen Menschen, wie ich das beobachtet habe, dieses Kastendenken so in den Gehirnen verankert, dass es als Teil der indischen Kultur gesehen wird und gar nicht in Frage gestellt wird. Die meinen es eigentlich auch nicht mal böse. Also ich, katholische Priester, bin ich begegnet, die Unterschiede machen zwischen Dalits und den höheren Kasten. Als ich einem Priester mal gesagt habe, das sei gar nicht vereinbar mit den Idealen der Bergpredigt, das könne er als katholischer Priester doch so gar nicht sehen, habe ich nur die Antwort erhalten, sie verstehen unsere indische Kultur nicht. Das, auch unter großen intellektuellen Universitätsprofessoren, mit denen ich gesprochen habe, wurde dieses Kastendenken nicht in Frage gestellt, weil es eigentlich wirklich in den Köpfen so verankert ist. Konkret in katholischen Pfarreien wirkt sich das zum Beispiel darin aus, wie ich das in sehr vielen Pfarreien beobachtet habe, dass bei dem Sonntagsgottesdienst in christlichen Gemeinden, die Christen sind zwar eine Minderheit, aber es gibt christliche Gemeinden, auch ganze christliche Dörfer, die höheren Kasten die besseren Plätze vorne haben, die Dalits oft nur ganz hinten im letzten Winkel sitzen oder oft auch nur stehen dürfen. Bei Beerdigungen werden fast nirgendwo die Dalits auf dem gleichen Friedhof beerdigt wie die höheren Kasten. Dann würden die höheren Kasten Sturm laufen. Das sehen die als Verunreinigung. Sondern oft werden die Dalits auf Friedhöfen in Anführungszeichen, das heißt auf dem Acker, 1-2 Kilometer außerhalb eines Dorfes beerdigt.
Jetzt müssen Sie uns aber vielleicht noch erklären, wieso Christen überhaupt auch zum Kastenwesen zählen oder das Kastenwesen auch auf Christen angewandt wird, weil ich denke mir, sobald ich als Christ geboren werde in Indien, stehe ich außerhalb von diesem System, das ich eher der hinduistischen Religion zähle.
Ja, also nach hinduistischer Auffassung kann man dem Kastensystem nicht entfliehen, nicht in diesem irdischen Leben, sondern nur durch ständige Reinkarnation sein Karma verbessern und insofern zu einer höheren Kaste mal aufsteigen. Aus christlicher Perspektive natürlich nicht, sondern wenn ein Mensch konvertiert vom Hindu zum Christen, so ist aus christlicher Perspektive, ist er nicht nur einer Kaste zugehörig. Und dieses Denken hat in Indien schon Eingang gefunden, insbesondere bei den Unterprivilegierten, besonders bei den Dalits, dass sie sagen, ja, wenn ich zum Christentum konvertiere, dann bin ich aus diesem Teufelskreis, dieser Kastendenkens endlich befreit. Und das ist für sehr viele Dalits auch ein Motiv, zum Christentum zu konvertieren. Und weil das auch in den letzten Jahren relativ häufig in einigen Bundesstaaten, wie zum Beispiel im Bundesstaat Orissa, geschehen ist, gab es dann auch tatsächlich Gewalttaten von Seiten von Hindu-Fundamentalisten, die dagegen angehen, dass diese Konversionen geschehen.
Also die Christen, die noch im Kastensystem denken und vielleicht zur niederen Kaste gehören, das sind dann eher Konvertiten auch.
Das ist richtig so, ja.
Mhm. Gut, nur, dass wir das einfach verstehen und dass wir jetzt hier in Deutschland nicht denken, dass jeder Inder, weil ich habe mich heute noch mal kurz mit indischen Schwestern unterhalten, die konnten meine Frage nach dem Kastensystem und wie das bei Ihnen in der Kirche sei, in Ihrem Heimatorten, überhaupt nicht nachvollziehen, Herr Teplan.
Ja, also wenn diese Klosterschwestern das sagen, so finde ich das sehr schön, dass in deren Pfarrei das vielleicht anders ist. Ich sehe das nach meinen Erfahrungen eher als die Ausnahme, die dann die Regel bestätigt, denn ich war in vielen Dutzenden von Pfarreien in Indien, wo ich diese Praxis der Unterdrückung der Dalits in katholischen Kirchen auch erlebt habe. Aber wollen wir hoffen, dass das in einigen Pfarreien auch besser wird und dann wahrhaft christlicher geistig auch so durchsetzt, wie das vielleicht in der Pfarrei dieser Klosterschwestern der Fall sein mag.
Ja, danke schön bis hierhin. Herr Teplan ist mein Gast. Stefan Teplan, liebe Hörerinnen und Hörer, ist Mitarbeiter bei Caritas International. Er war für die Caritas direkt nach dem Tsunami 2004 in Indien. Er hat dort fast 2 Jahre gelebt, 18 Monate in etwa. Indien zwischen Armut und Wirtschaftswunder. Unser Thema heute in der Lebenshilfe. Morgen feiert Indien seinen Unabhängigkeitstag und wir richten einen Blick in dieses wunderbar schöne und auch große Land. Und gleich sprechen wir besonders über die Stellung der Frauen und über die Kinder. Indische Klänge. Morgen erinnert sich Indien an das Ende der britischen Kolonialherrschaft 1947. Indien feiert morgen den Unabhängigkeitstag. Wir sprechen heute mit Stefan Teplan von der Caritas International über Indien, dem Land zwischen Armut und Wirtschaftswunder. Nach der Volkszählung, liebe Hörerinnen und Hörer, 2011 beträgt die Einwohnerzahl Indiens etwa 1,2 Milliarden Menschen. Damit ist Indien nach der Volksrepublik China der zweitbevölkerungsreichste Staat der Erde. Schätzungsweise 25 Millionen indische Staatsbürger und Personen indischer Herkunft leben im Ausland. Viele Inder ziehen vom Land in Indien in die Stadt mit der Hoffnung auf ein besseres Leben, denn in ihrer Heimat leben etwa 32,7%, etwa 300 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze. Unser heutiger Gast, Stefan Teplan von der Caritas International, lebte 18 Monate nach dem schweren Tsunami in Südostasien in Indien und er bereiste Tausende von Kilometern alle diese betroffenen Gebiete. Herr Teplan, fast 8 Jahre nach dieser verheerenden Katastrophe, die in Indien 7.800 Menschenleben forderte und schwere Verwüstungen anstellte. Wir wollen uns noch mal kurz daran erinnern, denn wir wollen dann auch darüber sprechen, wie der Tsunami auch das Leben der Menschen doch verändert hat. Sie haben es eben schon mal gesagt, in Indien sagt man auch, dass Tsunami-Leute eher gesegnet sind. Das kommt uns doch etwas ungewöhnlich erstmal vor, dieser Ausspruch. Was haben Sie erlebt? Warum?
Also es herrschen, wie wir das schon angesprochen haben, in Indien sehr viele soziale Ungerechtigkeiten, besonders innerhalb der Kasten, der unterdrückten Kasten, aber auch was die Stellung der Frau betrifft. Und durch die Tsunami-Arbeit wurde die materielle Hilfeleistung, die wir den betroffenen Menschen mit der Caritas gewährt haben, wurden soziale Fortschritte und die Beseitigung von sozialen Ungerechtigkeiten verbunden. Und all diesen Menschen, denen wir in der Tsunami-Hilfe geholfen haben, geht es nachweislich extrem besser im Vergleich
zu dem. Welche Hilfen waren das?
Also die materiellen Hilfen zunächst mal, die meisten Menschen haben ja ihre Häuser verloren und ihre Einkommensmöglichkeiten, ihre Fischerboote, das wurde ersetzt. Dann aber, was die Stellung der Frau betrifft, wurden bei allen materiellen Hilfsgütern, die wir den Menschen gebracht haben, die Frauen immer auch zu Mitbesitzerinnen erklärt. Das mag Ihnen jetzt ganz normal und alltäglich erscheinen. In Indien war das eine kleine soziale Revolution, denn die Frauen hatten vorher einfach nichts zu besitzen. Alles Gut hat eigentlich grundsätzlich nur dem Mann gehört. Das Fischerboot, die Güter im Haus, das Haus selbst, war immer nur urkundlich auf den Namen des Mannes ausgestellt. Eine Frau hatte nichts und war eigentlich immer vom Mann abhängig. Und das haben wir geändert. Wir haben überall die Frauen, die Ehefrauen, zu Mitbesitzerinnen gemacht. Das war schon mal ein ganz großer Fortschritt, dass die auch ökonomisch besser gestellt ist. Dann haben wir Einkommensmöglichkeiten für die Männer, für die Frauen geschaffen. Vorher waren die eigentlich immer nur die klassischen Heimchen am Herd, mussten zwar besonders in den Fischerfamilien sehr viel auch arbeiten beim Fischverkauf am Markt, aber sie hatten im Grunde nichts zu sagen. Auch das haben wir verbessert. Wir haben verbessert, dass die Frauen, wenn ich sage, sie haben was zu sagen, haben die jetzt tatsächlich mehr zu sagen, dass Frauen in Südindien, im Bundesstaat Tamil Nadu, in die politischen Gremien gewählt werden. Das war vorher undenkbar. Vom kleinen Dorf, Gemeinderat bis zu den Landesparlamenten sitzen durch unsere Caritas-Arbeit jetzt überall auch Frauen in den Parlamenten. Es wurde sogar im Jahr 2009 ein Gesetz erlassen, das Frucht der Caritas-Lobbyarbeit ist, dass eine Frauenquote von 50% in den politischen Gremien im Bundesstaat Tamil Nadu herrschen muss. Das ist wohlgemerkt jetzt aber nur in diesem einen Bundesstaat der Fall. In den anderen Teilen Indiens ist es leider immer noch so, dass die Frauen sehr, sehr benachteiligt und sehr unterdrückt sind. Aber die sozialen Veränderungen, die wir für die Frauen mit dem Tsunami erreicht haben, möchte ich sagen, können also ein Modell für die weiteren Teile des Landes gelten und werden wir auch in unserer weiteren Caritas-Arbeit in den anderen Teilen des Landes versuchen, so umzusetzen.
Vielleicht noch mal ganz allgemein etwas zur Stellung der Frau in Indien, Herr Teplan.
Also in den weitesten Teilen des Landes sind die Frauen nach wie vor unterprivilegiert, werden auch oft diskriminiert, gelten oft als ein Nichts. Das kommt auf ganz drastische und sehr traurige Weise darin zum Ausdruck, dass sehr viele Mädchen als Föten abgetrieben werden, weil Frauen und Mädchen unerwünscht sind, weil sie eine ökonomische Belastung darstellen. Warum? Darauf komme ich gleich. Oder es kommt auch immer wieder vor, dass auch neugeborene Mädchen getötet, meistens erstickt werden. Eine Frau gilt als Belastung, als ökonomische Belastung innerhalb der Familie deswegen, weil es in Indien Tradition ist, seit Jahrtausenden, dass man, wenn man eine Tochter verheiratet, die meisten Ehen werden ja auch immer arrangiert von den Eltern, die Frauen können sich in der Regel auch ihren Partner niemals selbst aussuchen, dass eine sehr stattliche Mitgift von den Eltern gezahlt werden muss. Auch wenn diese Eltern arm sind, die müssen sich das Letzte absparen und oft nach dieser Mitgift erfolgen dann immer wieder noch Nachforderungen von Seiten der Schwiegereltern, bis diese Menschen ruiniert sind. das ist wirklich, sind keine Ausnahmefehler, sondern ein trauriger Alltag. Da gibt es immer wieder ganz drastische Fälle, die dann in den Medien berichtet werden. Wenn die nicht zahlen können, dann wird die Ehefrau oft wieder verstoßen. Ich habe mehrere solcher Frauen getroffen, die todunglücklich waren, weil sie von ihrem Mann verstoßen wurden, weil ihre Eltern nicht mehr genug Mitgift nachzahlen konnten.
Und ist es auch in christlichen Familien oder eher in den traditionell hinduistischen, indischen Familien üblich?
Also das, denke ich, ist wirklich in den traditionell hinduistischen Familien üblich. Ich habe jetzt keine christliche Familie direkt getroffen, wo das der Fall ist. Aber nach meinen Erfahrungen, wie ich das vorher erklärt habe, ist auch unter den Christen in Indien das traditionelle Denken, sowohl das Kastendenken wie auch das Mitgiftdenken so stark, dass das sicher auch noch weiter praktiziert wird. Mhm. Ich muss dazu sagen, von außen her ist ähnlich wie bei der Diskriminierung der Dalits, dürfte es das gar nicht geben, denn per Gesetz ist diese Mitgiftpraxis verboten. Sie ist aber praktisch überall Usus und niemand stellt das in Frage.
Genau, in der westlichen Welt hat sich eingebürgert, dass wir Dalits kastenlose Menschen meinen. Fachleute sagen, die sogenannten Kastenlosen, wie wir sie nennen, gehören einer Kaste an, nämlich der niedrigsten Kaste, die es gibt. Aber Menschen, die in der niedrigsten Kaste sind oder wie wir gerne sagen, keiner Kaste angehören, da herrschen nochmal ganz andere Regeln auch. Zum Beispiel haben sie mir dann erzählt, dass sie zum Teil auch gar keine Mitgift mitbekommen, also Dalit-Frauen, und deswegen auch schon einer Diskriminierung, einer Niederstellung ausgesetzt sind.
Die können deswegen oft auch gar nicht heiraten. Ich habe eine Familie, die ich persönlich kenne, mit der ich immer noch Kontakt habe. Also eine Dalit-Familie in einem kleinen Dorf in der Nähe der Großstadt Chennai in Südindien. Das hieß während der britischen Kolonialzeit Madras und jetzt hat man wieder den alten indischen Namen Chennai übernommen. Da kann ich Ihnen ein Beispiel erzählen von einer Familie, die ich persönlich gut kenne. Diese Familie hat 6 Töchter, also eine große Familie. Die sind mittlerweile alle im heiratsfähigen Alter. Die Älteste ist schon 31. Das gilt in Indien ja schon als sehr alt für eine Frau, die heiraten soll. Der Vater hat mir erzählt, es gelingt ihm nicht und keine der Töchter wird heiraten. Alle diese Töchter sind eigentlich bildschön. Also die würden heute, wenn die in Deutschland wären, würden die Männer sich die Köpfe nach denen umsehen. Aber in Indien will niemand sie heiraten, weil die Söhne schon so gedrillt werden. Eine Heirat ist, will es mal drastisch ausdrücken, auch ein Geschäft. Das könnte der bei seinen Eltern nicht durchkriegen, ein Mädchen aus Liebe zu heiraten. Liebesheiraten sind wirklich die Ausnahme in Indien. Und diese Töchter können einfach nicht heiraten, weil die Eltern die Mitgift nicht leisten können.
Und was heißt das für eine Frau in Indien, dass sie nicht heiraten kann, dass sie also keinen Mann hat, alleinstehend lebt?
Das ist natürlich auch ökonomisch für sie schwierig. Das heißt, sie brauchen eine Arbeit und mit den Arbeitsmöglichkeiten für Frauen. Gut, in den Großstädten ist das anders, aber wenn die keine Ausbildung haben, keine große, und das haben sie aufgrund ihrer Armut eigentlich auch nicht, so können die sich eigentlich immer nur entweder als Tagelöhnerin verdingen. Das ist sehr viele Dalit-Frauen arbeiten am Bau oder in Steinbrüchen. Oder machen Näharbeiten oder solche kleinen handwerklichen Sachen ihr ganzes Leben lang und können keine Familie haben.
Und wir wissen, dass Frauen, die zu den niederen Kasten gehören, sehr, sehr schwere Arbeit leisten müssen, auch während der Schwangerschaft, dass sie bis zu 14 bis 16 Stunden täglich schwere Arbeit leisten in Steinbrüchen oder in der Herstellung zum Beispiel von Kleidung.
Ja, ich habe das selbst mir solche Plätze angesehen und war wirklich erschüttert, wie zierliche, möchte sagen ja fast ein bisschen auch gebrechliche Frauen und auch Kinder eine solche harte Arbeit verrichten mussten und das nicht 8 Stunden am Tag, sondern 10, 12 bis 14, die also wirklich regelrecht versklavt werden. Ich habe mit einigen gesprochen und wollte wissen, was die verdienen. Die verdienen das allerüberlebensnotwendigste. Sagen wir mal 1 Euro am Tag, von dem sie eine Familie ernähren müssen. Das ist in Indien möglich, weil das entsprechend die Preise günstiger sind. Aber das ist am Rande des Existenzminimums. Und das sind Arbeiten in Steinbrüchen, wo wirklich zierliche Frauen den ganzen Tag schwerste Steine schleppen müssen. Am Bau sah ich sehr oft Frauen, meistens sind es Dalit-Frauen, die den ganzen Tag Steine, schwere Steine schleppen und transportieren müssen als Lastenträger. Ich habe mal gezählt und habe das auch fotografiert. Eine Frau hatte 18 Backsteine immer auf den Kopf sich aufgeladen und lief 10 Stunden am Tag mit diesen 18 Backsteinen immer hin und her, oder die sie von einem Platz zum anderen transportieren musste zur Baustelle. Ja, das sind wirklich schwere Arbeiten, oder Arbeiten in Textilfabriken, wo man giftigen Chemikalien ausgesetzt ist. Das sind ja ganz oft Arbeiten, zu denen eben auch die untersten Kasten oder die Kastenlosen und leider oft auch Kinder herangezogen werden. Obwohl das nach außen hin oft bestritten wird. Laut Gesetz gibt es ja auch keine Kinderarbeit mehr in Indien, aber die Praxis sieht auch hier leider anders aus.
Bevor wir gleich auch über die Situation der Kinder in Indien sprechen, vielleicht noch, dass Frauen sehr oft schlecht ernährt sind in Indien. Sie gehören zu den schlechtest ernährtesten Menschen in Indien, weil sie oftmals Speisereste essen. Haben Sie das auch beobachtet?
Ja gut, das in ärmlichen Dörfern natürlich aufgrund der Armut, sage ich, reicht es gerade zum Überleben, also wirklich am Rande des Existenzminimums. Das habe ich auch gesehen, ja.
Ja, wir sprechen über Indien, liebe Hörerinnen und Hörer. Indien, das Land zwischen Armut und Wirtschaftswunder. Fachleute aus Indien sind in den europäischen, in den westlichen Ländern gerne gesehene und gut ausgebildete Fachkräfte. Indien gehört zu einer der aufstrebendsten Wirtschaftsnationen der gesamten Welt, zusammen in China. Die Schere zwischen Arm und Reich, dennoch, die spreizt sich sehr weit auseinander in Indien. Und wir möchten heute den Blick zusammen mit Stefan Teplan von der Caritas International richten zu den Ärmsten der Armen in Indien. Wir haben jetzt gerade über die Situation der Frauen gesprochen, und jetzt, Herr Teplan, wollen wir auch über Kinder und die Kinderarbeit sprechen. Gerade Kinder, die in den Steinbrüchen arbeiten, Kinder, die vielleicht auch sich als Tagelöhner schon verdingen für ihre Eltern, für die Familie das Geld herbeischaffen, weil der Vater vielleicht aus irgendwelchen Gründen keine Arbeit findet oder vielleicht drogenabhängig oder behindert ist. Kinder betteln auch sehr viel. Wer Indien schon einmal bereist hat oder auch Sri Lanka, das ist in vielen dieser Länder üblich, der wird die kleinen bettelnden Kinderhände kennen, die unser Herz einfach weinen lässt und uns auch vor der Armut der Kinder und auch manchmal auch ihrem Ärmlichen daherkommen, was uns einfach sprachlos und ohnmächtig macht. Sie haben tausende von Kilometern das Land bereist, Tsunami-betroffene Gebiete. Sie und die Caritas International bzw. die Caritas vor Ort mit all ihren Partnern konnten auch gerade Kindern und Familien helfen. Doch Sie kennen die Situation im Land, gerade der Kinder. Beschreiben Sie sie doch nochmal für uns.
Also zunächst mal, denke ich, gibt es keine Familie, die es unbedingt möchte, dass ihre Kinder arbeiten. Vom Wunschdenken her hätten alle Familien es gerne, dass ihre Kinder eine schöne Ausbildung kriegen, einmal einen guten Beruf haben und es mal besser haben. Da denken die indischen Eltern nicht anders als alle Eltern wohl auf der ganzen Erde. Aber das ist einfach ein Problem der Armut. Es müssen dort Kinder arbeiten, wo die Menschen extrem arm sind. Und wir haben ja gehört, dass das bei einem Drittelteil der Bevölkerung der Fall ist. Sind diese Menschen einfach gezwungen, ihre Kinder auch arbeiten zu lassen. Und die Arbeit, die Kinder verrichten können, sind oft wirklich die niedersten Arbeiten in Steinbrüchen oder in Textilfabriken und sehr harte Arbeiten. Auch das Problem der Kinderarbeit ist eine Problematik, die wir mit der Caritas angegangen sind in den Tsunami-Gebieten. Es war Usus vor dem Tsunami, das haben wir überall erfahren, dass Fischer ihre minderjährigen Söhne oft sogar aus der Schule herausnehmen, spätestens mit 8 Jahren, und aufs Fischerboot als Gehilfen sozusagen, Fischergehilfen mitnehmen. Das war Praxis. Und das haben wir dort, überall, wo wir geholfen haben, abgeschafft. Denn wir haben es vertraglich zur Bedingung gemacht, wenn wir euch Fischerboote geben, dürfen die Kinder dort nicht mehr arbeiten. Auch das ist gegen unsere christlichen Prinzipien und haben gleichzeitig auch Anreize dafür geschaffen und Ausbildungsmöglichkeiten auch mit materiellen Hilfen für diese Kinder geschaffen. Und das ist etwas, was man dann weiter im Land natürlich auch noch machen muss, wo es Kinderarbeit gibt. Also überall, wo die Caritas arbeitet, versucht sie gegen dieses Unrecht anzugehen. Leider Gottes ist aber immer noch sehr verbreitet. Sie finden ja auch in den Medien immer wieder Berichte, dass günstige Kleidung, die bei uns in Billigkettenläden verkauft wird, zum größten Teil durch indische Kinderarbeit entsteht. Und das wird in der Regel geleugnet. Aber findige Reporter haben das überall nachweisen können. Und ich habe das auch selbst gesehen, dass es diese Kinderarbeit in solchen Textilfabriken gibt.
Wir wissen auch, dass in manchen Steinbrüchen auch mancher Stein, der bei uns als Grabstein verkauft wird, durch Kinderhände gegangen ist.
Das ist ein ganz schweres Problem. Nach den Berichten, die man vorliegen hat, gibt es eine lückenlose Beweiskette, dass sogar der Großteil der Grabsteine, die wir in Deutschland hier haben, durch Kinderarbeit in indischen Steinbrüchen entsteht. Und auch hier wäre es zu wünschen, dass die Öffentlichkeit auch in Deutschland sich dafür mehr sensibilisiert und wie man das in anderen Produkten, bei Kaffee beispielsweise, für Fairtrade-Produkte sich entscheidet, auch dabei darauf achtet und hinterfragt, woher kommen diese Steine.
Kommen sie aus Indien oder auch aus anderen Regionen dieser Welt?
Ja. Natürlich denken die meisten Unternehmer ökonomisch und betriebswirtschaftlich und versuchen das da zu kriegen, wo es am billigsten ist. Und das ist eben oft, in der Regel eigentlich immer Indien, weil das dort durch Kinderarbeit extrem niedrige Produktionskosten verursacht.
Was tut denn nun der Staat für die Kinder? Wie ist die gesetzliche Regelung bezüglich gerade auch der Schulpflicht?
Der Staat hat ja auch Kinderarbeit per Gesetz verboten. Aber das ist wieder einmal, ich möchte nicht unterbrochen jetzt in den Ruf kommen, dass ich nur die indischen Gesetze kritisiere oder die Nichteinhaltung der Gesetze. Aber in der Praxis funktioniert leider sehr viel nicht. Und das ist ein Appell an den indischen Staat, für die Einhaltung der Gesetze besser zu sorgen. Der indische Staat hat zwar ein ganz gutes Bildungssystem, aber dieses Bildungssystem kostet. Es gibt kein Recht auf kostenlose Bildung und das hat die Auswirkung, dass sehr arme Familien, von denen es ja sehr viele gibt, wie wir gehört haben, sich das schlichtweg nicht leisten können. Oder es nicht durchhalten, wenn ihr Kind 2, 3 Grundschuljahre besucht, werden die Kinder, das passiert ganz häufig, von der Schule genommen, um damit sie irgendwas arbeiten. Ich habe ja zu Beginn der Sendung von diesem 11-jährigen Mädchen erzählt, das dieses Gedicht schrieb, auf dem dann mein Buchtitel Welle der Hoffnung basiert. Dieses 11-jährige Mädchen namens Kokila ist ein Dalit-Mädchen, also ist ein Mädchen aus der untersten Kaste, eigentlich der Kastenlosen. Ihre Familie sind Unterprivilegierte, ökonomisch und gesellschaftlich Unterprivilegierte. Und als das Mädchen 11 Jahre war, wollte ihr Vater, ich habe die Familie mehrfach besucht, wollte ihr Vater sie von der Schule nehmen und wollte sie als Tagelöhnerin verdingen, damit sie den ganzen Tag Steine schleppt, weil er sagte, wir sind so arm, wir brauchen auch das Einkommen, die kleine Tochter muss auch dazu beitragen. Und aufgrund dessen, als ihr Gedicht ein bisschen populärer wurde und sie sogar dann in der Sendung CNN auftreten konnte, hat er sich überlegt, Mensch, an die Mädchen ist vielleicht doch noch ein bisschen mehr dran, vielleicht sollte ich doch noch mir das vom Leib absparen, damit das eine Ausbildung kriegt. Und das ist dann so auch geschehen. Aber was ich damit sagen will, sehr häufig werden Kinder mit zwischen 8 und 11 Jahren von der Schule genommen, weil die Familien so arm sind, dass sie auf das Einkommen der Kinder mit angewiesen sind.
Weil Schule kostet auch noch Geld. Wir wissen auch Geschichten, dass Kinder einer Familie sich auch die Schuluniform teilen, dass einer die ersten 2, 3 Stunden in die Schule geht, der nächste dann die nächsten Stunden, dass sie gar nicht am gesamten Unterricht teilnehmen können.
Ja, und das ist eben etwas, damit diese Menschen aus diesem Teufelskreis, aus Armut rauskommen, würde ich sagen, ist Bildung das Alpha und das Omega, um aus diesem Teufelskreis zu entfliehen. Und deswegen fördert die Caritas auch überall die Bildung der Kinder, damit die Menschen aus dieser Spirale befreit werden.
Mhm. Nun könnte man ja meinen, schon alleine die Kinder und auch die Jugendlichen, die möchten es. Sie haben ja Zugang auch sicherlich zu den Medien, zu den neuen wie Internet. Aber Sie sagen, na, das geht ja überhaupt nicht, denn in Indien ist immer noch ein großer Analphabetismus.
Ja, um das Internet zu benutzen, das ist natürlich auch in den Städten omnipräsent in Indien. Aber um das zu benutzen, muss man zunächst mal lesen können. Nun ist die Analphabetenrate so groß, dass ich denke, jeder 2,5 auf dem Land kann nicht lesen, dass er deswegen auch das Internet nicht benutzen kann. Wenn Sie durch die Städte Indiens gehen, finden Sie so gut wie an jedem Eck Internetcafés und junge Menschen, die im Internet chatten, das Internet sehr häufig nutzen. Auf dem Land, also in diesen extrem ärmlichen Gegenden, sieht das wiederum ganz anders aus. Und da können die Menschen, wie gesagt, das auch deswegen nicht nutzen, weil sie gar nicht lesen können.
Kommen wir langsam zum Abschluss unserer Sendung Indien zwischen Armut und Wirtschaftswunder heute. Sie, Stefan Tipplan, sind heute unser Studiogast im Münchner Radio Horeb Studio. Mein Name ist Sabine Böhler. Herr Tipplan, was wünschen Sie sich für Indien?
Dass der Wohlstand, den dieses Land mit seinem großen Wachstum erwirtschaftet, gerechter verteilt wird und dadurch eine gerechtere Gesellschaft aufgebaut wird. Und weil wir zuletzt von den Kindern sprachen, dass besonders alle wirklich kostenlosen Zugang zur Bildung haben.
Wir haben jetzt öfter Ihr Buch angesprochen, Waves of Hope. Es ist in Englisch geschrieben und wie ich gesehen habe, es hat keine ISBN-Nummer. Das lässt mich schließen, das Buch gibt es bei uns in Deutschland nicht, oder?
Ja, das ist richtig. Das ist ein Buch, das nur in Indien erschienen ist und von der Caritas Indien vertrieben wird. Wenn sich jemand dafür interessiert, müsste er den umständlichen Weg gehen, über die Caritas Indien das Buch anzufordern. Wer sich wirklich dafür interessiert, können wir vielleicht auch über Ihren Sender oder über mich das Buch ihm zukommen lassen.
Also Sie haben einige Exemplare liegen. Wer sich dafür interessiert, kann es durchaus anfordern bei Ihnen. Kontaktdaten, liebe Hörerinnen und Hörer, bekommen Sie wie immer beim Radio Horeb Hörerservice. Herr Tipplan, vielleicht jetzt noch mal ein paar Worte auch zur Caritas International. Die Caritas International, ist sie vorstellig in Indien oder können wir uns das so vorstellen, dass die Caritas International Deutschland Projekte der Caritas in Indien mit unterstützt und trägt?
Ja, letzteres ist der Fall. Caritas International ist ja eine Abteilung des deutschen Caritasverbandes, das Auslandshilfswerk der deutschen Caritas. Und es ist Prinzip von Caritas International, in allen Ländern, denen es arbeitet, über die nationalen Caritas-Partnerorganisationen die soziale Arbeit abzuwickeln. Und so ist das auch in Indien der Fall. Das heißt, wir unterstützen die Caritas Indien mit Spenden und auch mit fachlicher Beratung bei der Umsetzung der sozialen Projekte. Die operative Arbeit vor Ort machen aber dann Menschen der Caritas Indien.
Und auch Ortsansässige sozusagen, die Land und Leute kennen.
Das hat ja den Vorteil, eben dieses Partnerprinzip, das die Caritas befolgt, dass wir überall schon Menschen vor Ort haben, die Strukturen vor Ort geschaffen haben, die die Sprache kennen, die Kultur kennen, Zugang zu den Behörden haben. Und das macht die Caritas-Projekte besonders nachhaltig und erfolgreich.
Und Sie, schauen Sie ab und zu mal wieder nach Indien oder waren Sie nach Ihrem Aufenthalt, hat es sich nicht mehr ergeben?
Ich werde auch in diesem Jahr im Dezember wieder nach Indien reisen. Ich unterstütze dort auch einige kleine Projekte und arbeite da ein bisschen mit und habe sehr viele Freunde in Indien gewonnen, die ich immer wieder gerne besuche.
Dann wünschen wir Ihnen für diese Reise alles Gute. Übermitteln Sie den Menschen dort die Grüße von uns hier aus Deutschland. Herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren, dass Sie uns mitgenommen haben nach Indien, dem Land zwischen Armut und Wirtschaftswunder. Morgen feiert Indien den Unabhängigkeitstag, den Tag dem Ende der britischen Kolonialherrschaft 1947. Möge die Unabhängigkeit, gerade was Armut und Reichtum betrifft, sich immer weiter fortsetzen in Indien und wenden wir einfach unseren Blick, unser Gebet und unsere Gedanken von den Menschen in Indien nicht ab. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Und Herr Tipplan, an Sie auch nochmal herzlichen Dank, dass Sie hier zu uns nach München ins Radio Horeb Studio gekommen sind.
Ja, ich danke Ihnen auch fürs aufmerksame Zuhören und Ihre spannenden Fragen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, und wenn Sie sagen, ich möchte das gesamte Interview noch einmal hören, ich habe jetzt nur einen Teil mitbekommen, kein Problem, gehen Sie ins Internet auf horeb.org. Dort können Sie die Sendung in der Rubrik Lebenshilfe Christ und Welt herunterladen, zeitunabhängig. Sie können sich natürlich auch beim Radio Horeb CD-Dienst einen Mitschnitt besorgen, eine Audio-CD. Die Rufnummer vom CD-Dienst, das ist die 08323 9675120. Der Hörerservice hält die Kontaktdaten der Caritas International für Sie bereit oder auch von Herrn Tipplan persönlich, falls Sie das Buch Waves of Hope, Life After the Tsunami von ihm geschrieben in Englisch gerne lesen möchten. Die Lebenshilfe hören Sie wieder am Donnerstag, also in 2 Tagen. Dann erwartet Sie eine Gesundheitssendung, ein Männerthema. Wir sprechen mit dem Urologen Volker Brandes aus Hamburg über ein Organ, ein männliches Organ, nämlich die Prostata. Dr. Brandes sagt, die Prostata, das unbekannte Organ. Und wir sprechen einfach darüber, welche Vorsorgen getroffen werden können, damit eben die Prostata nicht von Krebs vielleicht auch befallen wird, woran Krebs auch früh zu erkennen ist. Und wir sprechen rund um dieses männliche Organ Prostata. Darum geht es in der Gesundheitssendung am Donnerstag, 10 Uhr, in der Lebenshilfe. Ich möchte mich für heute von Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Ich wünsche Ihnen morgen einen reich gesegneten Feiertag, Maria Himmelfahrt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.